Ich zu dem Gottesdienst. Freue mich mal wieder bei euch zu sein. Was schreibt nun Johannes an die Gemeinde in Laodicea? Das ist heute unser Thema. Und ich lese mal den Text aus der Bibel vor, was Jesus der Gemeinde in Laodicea schreibt. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Mitleidenswerten arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Heftiges Wort für den ersten Advent. Und ich tat mir auch wirklich schwer. Es ist beunruhigend, was Gott da sagt. Beschreibt die Beziehung der Gemeinden aus der Sicht des Himmels, aus der Sicht des erhöhten Jesus. Und der beurteilt manches anders als wir. In all diesen Gemeinden, die da erwähnt werden, sind Menschen versammelt, die Jesus als ihren Heiland angenommen haben. Die glücklich waren über das, was Jesus schenkt, die Gnade, die Erlösung, die Annahme bei Gott. In unserem Text geht es um die Gemeinde Laodicea. Und natürlich sind wir jetzt aufgefordert zu prüfen, ob diese Eigenschaften bei uns auch da sind und ja, uns das Angebot dann zu Herzen nehmen, in den Punkten Buße zu tun. Folgende Alltagssituation: Man ist zusammen zum Mittagessen in der Familie, Familienfeier, hat gebetet zum Essen, dann gibt es anschließend noch Kaffee und Kuchen. Ach ja, gebetet haben wir ja schon, das brauchen wir nicht mehr. Wir können gleich loslegen. Als ich das letzte Mal hörte, wurde ich stutzig. Man merkte, da ist so ein bisschen, das ist einem so ein bisschen lästig, immer beten zu müssen vor dem Essen. Ist das ein Zeichen unserer Lauheit? Oder ich sage, ich spende den Zehnten, ziehe noch die Steuern davon ab, aber dann den Zehnten, da müsste Gott zufrieden sein. Das ist ein Zeichen von unserer Lauheit, dass wir gar nicht so freudige Geber sind. Oder ich bin der Gemeinde so engagiert, muss ich ja zufrieden sein mit mir. Mehr geht wirklich nicht. Es waren so Gedanken, die ich hatte, was könnten Zeichen unserer Lauheit sein? Was war das eigentlich für eine Stadt, dieses Laodicea? Gibt es ja nicht mehr. Wurde im 1300 noch was von den Türken zerstört. Aber Ausgrabungen zeigen, dass es eine reiche Stadt gewesen sein muss. Sie war groß, sie erstreckt sich über eine Fläche von 5 Quadratkilometern. Die Stadt hat 2 Theater. Sie hat das größte Stadion in Anatolien. Nur das in Rom war größer. Sie hat die größten Thermen in Anatolien. Nur die Therme in Rom war größer. Und 3 weitere Thermen obendrein. Auch die Fundamente der Kirche wurden ausgegraben. 2000 Quadratmeter große Fläche. Und wisst ihr, was das Besondere an dieser Kirche war? Die hatten ein Taufbecken für Massentaufen. Da ging eine Treppe rein und eine Treppe raus, sodass sie einfach durchgeschleust werden konnten. So ein tolles Leben war da. Boah. Das hat man bei Ausgrabungen entdeckt. In Laodicea wurde ein besonderer schwarzer Stoff hergestellt, sehr weich aus der Wolle von schwarzen Schafen. Und davon profitierte die ganze Stadt, von diesem tollen Stoff. Auch gab es medizinische Einrichtungen. Eine Augensalbe wurde hergestellt. Ja, und ich glaube, das sind Anspielungen auch von Jesus. Er spricht die Menschen auf dem Gebiet an, was bei ihnen los ist. Sie sind medizinisch gut versorgt, sie haben tolle Kleider. Es gibt ein reges Markttreiben, sogar ein Bankenwesen gibt es. Und etwas ganz Besonderes hat die Stadt Laodicea, eine 6 Kilometer lange Wasserleitung. Da kommt lauwarmes Wasser aus den Bergen und irgendeiner Quelle und versorgt die Stadt mit warmem Wasser. Ja. Im Jahr 60 nach Christus erschütterte ein großes Erdbeben diese Stadt und Rom bot Hilfe an, die Stadt wieder aufzubauen. Und Laodicea sagt, wir brauchen keine Hilfe. Wir schaffen das alleine. Ja, man denkt, man ist reich, man hat gar viel. Und jetzt sagt Jesus, der Anfang der Schöpfung Gottes, der da Amen heißt, der vor der Schöpfung der Welt da war, also noch bevor die Ursuppe da war, sage ich mal, bevor Materie geschaffen wurde, war er da. Obwohl das bevor eigentlich für uns nicht nachvollziehbar ist, da gab es ja noch gar keine Zeit, die hat ja Gott erst dann geschaffen. Dieser Herr spricht zu uns. Dieser Herr, der schon vor der Schaffung der Welt dich und mich gekannt hat. Und schon vor der Schaffung der Welt seinen Plan hatte. Ich habe dich so lieb, dass ich für dich ans Kreuz gehen werde, weil sonst keine Gemeinschaft zwischen dir und mir möglich ist. Ich gehe den schwersten Weg, den ich gehen kann, aus Liebe zu dir. Schon vor Schaffung der Welt hat er diesen Plan. Unfassbar. Der Amen heißt, steht hier, Amen, die Beteuerungsformel, die oft Jesus benutzt und die oft mit dem Wort wahrlich, wahrlich übersetzt wird. Und was sagt er nun? Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du heiß oder kalt wärst. Also, weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Eine laue Liebe zu Jesus, wo Jesus uns so liebt, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. dass er aus Liebe zu uns den Himmel verlassen hat und in Armut, ja in Verfolgung hier lebte, in Schmach. Und er wusste, er musste den Weg zum Kreuz gehen. Ja, die Liebe von Jesus zu uns ist ja unfassbar, unfassbar. Wir werden sie nie begreifen. Und wir können sie mit unserem sündigen Herzen auch nicht erwidern. So, wie er uns liebt, das schaffen wir nicht. Auch das weiß Jesus, wir schaffen es nicht. Doch mit der Gemeinde in Laodicea geschah nun Folgendes. Weil du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert bist und arm und blind und bloß. Also das ist eine Gemeinde, die ist mit sich ganz zufrieden. Man ist mit Gott in Ordnung. Die Lehre wird nicht angeprangert, die scheint zu stimmen. Man hat Segnungen, man hat sie im Natürlichen vor allen Dingen. Man ist in der Stadt etabliert, so eine große Gemeinde in so einer Stadt, ja. Man profitiert von der florierenden Wirtschaft, allen geht es gut, man hat keine Not. Sie haben den Luxus von Bädern, Theatern. Und daneben läuft der Gottesdienst perfekt ab. Die Gemeinde ist mit sich und ihrer Situation zufrieden. Und Jesus ekelt diese Gemeinde an. Ausspeien aus meinem Mund. Also, das ist der Ausdruck höchsten Ekels. Sie haben doch alle seine Liebe erfahren. Sie waren doch überwältigt davon, was Jesus für sie getan hatte. Doch nun war nur noch Routine. Sie waren bestimmt stolz auf ihre Gemeinde. Denn sie sagen, wir brauchen nichts, wir haben alles. Wir sind reich gesegnet. Geisteshochmut bei der größten Geistesarmut. Verursacht durch weltliches Behagen und Selbsttäuschung. Doch Jesus sieht die Gemeinde, dass sie ohne ihn lebt, obwohl in den Gottesdiensten von ihm geredet wird. Die Predigten, alles scheint ja zu stimmen. Aber ihr Herz, ist nicht mehr bei ihm. Sie sehen nicht mehr, wie sündig ihr Herz ist, wie elend sie vor Gott stehen. Sie sehen nicht, dass sie nackt und bemitleidenswert sind. Sie finden, dass sie alles richtig und gut machen, mit der Lehre, mit den Gottesdiensten, mit ihren Aktivitäten. Aber Jesus lässt sie nicht fallen. So sehr ihr jetziger Wandel ihn ekelt, so ist seine Liebe noch größer als sein Ekel. Seine Liebe zu der Gemeinde ist immer noch größer. Er lässt sie nicht. Ich rate dir, sagt er jetzt, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Er bietet ihr das Gold an. Seine Gnade ist wirklich im Feuer geläutertes Gold. Im Feuer geläutert seine Gnade. Teuer erkauft. Hoch bezahlt. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. Wie hoch ist der Preis? Ich muss mir an die Brust schlagen und sagen, ich brauche Gnade. Ich bin gar nicht so gut. Das ist der Preis. Dann schenkt mir Gott seine Gnade. Das ist der Preis, dass ich nichts habe, womit ich Gott bezahlen kann. Ich darf erbärmlich vor ihn treten und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meinen Stolz. Vergib mir meinen Hochmut. Das ist der Preis, den ich zu bezahlen habe. Und dann überschüttet mich Gott mit seinem kostbaren Gold, mit seiner Gnade. Was rät er noch? Ich rate dir, dass du weiße Kleider kaufst. Weiße Kleider, das Kleid der Gerechtigkeit von Jesus. Was ist der Preis, um das zu kaufen? Ich sage, mein Kleid, was ich habe, das ist elend und schmutzig, zerrissen und zerlumpt. Ich gebe es ab. Ich gebe es ab, ich will dein Kleid. Das ist der Preis. Und dann schenkt er mir sein weißes Kleid. Und jetzt stehen wir in der Gefahr, dass wir vielleicht das weiße Kleid von Jesus noch mit eigenen Goldstücken verzieren wollen, mit eigenen Riemchen. Und sagen, das und das habe ich noch dazu getan. Das geht nicht. Das geht nicht. Sonst beschmutzen wir sein Kleid. Aber wir dürfen alles wieder abgeben und sagen, Herr, alles, was ich getan habe, vergib mir. Dein Kleid ist allein gut für mich. Es ist vollkommen. Ich kann nichts dazu tun zu deiner Gnade. Was bietet er mir noch an? Augensalbe. Ja, um zu erkennen, wie ich da wirklich stehe, brauche ich seine Augensalbe. Es gibt ein tolles Beispiel in der Bibel, als die Pharisäer die Sünderin zu Jesus bringen und sagen, Meister, die haben wir auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Was sagst du? Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das war Augensalbe, seine Worte. Sie sahen ihre eigene Sünde, sie sahen ihre eigene Schuld. Und alle ließen ihre Steine fallen und schlichen davon. Seine Worte sind Augensalbe für uns. Sie zeigen uns, wie es um uns wirklich steht. Wenn ich sehe, wie elend, dreckig und unwürdig ich vor Gott stehe, dann fällt es mir nicht schwer, mein eigenes Gewand abzugeben, meine Selbstrechtfertigung. Dann greift mein Herz im Glauben nach dem neuen Gewand, was alle meine Schande und Blöße zudeckt und mich vor Gott gerecht macht. Dann sagt Jesus weiter, es kommt was. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Möchtest du von Jesus geliebt werden? Dann züchtigt er dich. Er sagt ausdrücklich alle, die ich liebe. Dann machen wir uns darauf gefasst, dass er bei uns anklopft. Dieses Züchtigen heißt, ich klopfe bei dir an. So steht es hier. Er lässt Not zu, er lässt Leid zu. In unserem Leben. Und das ist ein Anklopfen. Gerade die Not, wir haben es alle schon erfahren und erfahren es vielleicht zurzeit auch. Nöte treiben uns ins Gebet. Nöte treiben uns zu Jesus. Leider ist es so. Nicht unser Wohlergehen treibt uns zu Jesus. Jesus ist kein Einbrecher. Er reißt die Tür nicht mit Gewalt auf. Er klopft an. Obwohl er einbrechen könnte. Die Macht hat er. Aber er sagt, du musst mich reinlassen. Ich klopf bei dir an. Ich, der allmächtige Gott, stehe demütig vor deiner Tür und klopfe an. Nein, Jesus will uns kein Leid zufügen, aber das Anklopfen bedeutet oft Leid. Und wisst ihr, diese Hand, die da anklopft, ist durchbohrt. Da waren Nägelmaler drin. Die hingen am Kreuz dieser Hand für dich. Diese Hand zeigt dir seine Liebe. Vielleicht muss er auch mit zwei Händen klopfen, weil wir es nicht begreifen, dass er es ist, der uns erleben will. Weil wir uns wehren gegen das Leid. Das Leid, das uns wieder zurückbringen will zu Jesus. Ich dachte, unter dem Aspekt bekommt das Leid etwas Tröstliches. Wenn wir also Leid erfahren oder wenn wir gedemütigt werden, könnte das ein Anklopfen Jesu bei uns sein. Dass er bei uns einkehren will. Dass er einen Bereich in unserem Leben öffnen will, von uns öffnen lassen will, der bisher verschlossen war. Jesus spricht ja auch davon, dass jede Rebe, die Frucht bringt, beschnitten wird, damit sie mehr Frucht bringt. Und das Beschneiden ist bestimmt auch schmerzhaft. Ja, er klopft an. Warum? Warum? Warum will er? Warum kämpft er so um uns? Warum führt er uns so durch diese Tiefen? Er begleitet uns durch die Tiefen. Er geht mit uns. Er hält uns fest mit dieser durchbohrten Hand. Weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Er sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und mit ihm essen und er mit mir. Gemeinschaft mit dem Abendmahl. Was gibt er mir zu essen? Sein Leib, sein Blut, sein Opfer, seine Gnade. Er sehnt sich danach, uns das alles zu geben. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich darf ihm auch alles geben. Er speit mich nicht aus. Er sehnt sich nach der innigsten Gemeinschaft mit uns. Wenn Jesus das sagt, will ich euch ausspeien, dann sagt er, hör zu, so steht's um dich, aber du kannst alles haben von mir. Ewige Gemeinschaft. Du kannst mit mir auf dem Thron sitzen, wie ich mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wirst du neben mir sitzen? Hab keine Angst, da ist Platz genug. Platzprobleme gibt's da nicht. Wohl dem, bei dem Jesus anklopft. Amen.